Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Ein frohes neues Jahr, liebe Hörer vom FIFA Pitch Podcast, und ein frohes neues Jahr auch dir, lieber Pit Gottschalk.
Hallo Malte, frohes neues Jahr, alles Gute und vor allem bleib gesund, so wie alle Zuhörer, bitte schön gesund bleiben sollen.
Das gilt natürlich auch für dich im neuen Jahr 2021. Mein Vorsatz, hast du vielleicht schon gemerkt, ich lasse dich früher zu Wort kommen.
Ich bin auch ganz erstaunt. Ich bin noch auf dem Weg jetzt in die Teeküche bei Sport1 in Ismaning. Und du bist jetzt live dabei, wie ich mir für das Gespräch erstmal eine Stärkung holen muss. Und du hörst die Maschine im Hintergrund schon rappeln.
Ja.
Wahrscheinlich fallen jetzt auch allen Hörern die Teetassen aus dem oder Kaffeetassen aus der Hand, wie ich mir hier eine schwarze Brühe zurecht machen muss.
Die Frage ist natürlich dann, die sich alle Hörer stellen, was brauchst du dir denn da zusammen? Wie trinkst du deinen Kaffee?
Ein Bianchi Wending steht hier auf dem Gerät da drauf, in der Teeküche von Sport1, ein Kaffee schwarz, ganze Bohnen.
Aha.
Also ich finde, das ist das Motto unseres Gesprächs heute.
Kaffee schwarz, ganze Bohnen?
Kaffee schwarz, ganze Bohnen.
Dann ist man auf jeden Fall wach im neuen Jahr angekommen. Das ist natürlich ganz wichtig. Du tust auch nichts rein, keine Milch zum Verdünnen. Dein Magen scheint gut ab zu können.
Mein Magen sozusagen existiert nur mit schwarzem Kaffee. es ist leider eine kleine Sucht, die einzige, die ich mir gönne.
Ja gut, aber selbst der Bundestrainer trinkt ja regelmäßig Espresso und der bringt ihn ja auch auf Zack.
Genau. Allerdings sind die Tassen, glaube ich, kleiner bei einem Espresso.
Das stimmt. Also du bist dann doch etwas resistenter noch gegen die Säure eines Kaffee. Hast du dir denn was Spezielles vorgenommen fürs neue Jahr? Jetzt nicht unbedingt weniger Kaffee trinken wahrscheinlich.
Ich habe mir mehr Gelassenheit in den Gesprächen mit dir versucht vorzunehmen. Ja, obwohl so aufbrausend sind wir beide ja gar nicht.
Nein, wir sind das.
Was anderen Kollegen manchmal mitbekomme in ihren Podcasts. Also ich finde, wir gehen ja relativ sachlich immer mit den Fußballthemen.
So soll es doch auch sein. Emotion gehört dazu, aber immer nur dann, wenn sie wirklich passt und nicht um der Emotionen willen.
Ganz genau.
Und vor allen Dingen, wenn du schon so viel starken Kaffee trinkst, dann sollst du dein Herz auch ein bisschen schonen.
Wenn wir auf Schalke kommen, wird es wieder Herzrasen geben.
Die haben sich ja bestimmt was vorgenommen fürs neue Jahr, nämlich den Klassenerhalt. Hast du im ersten Spiel unter Trainer Christian Groß da beim 0:3 gegen Hertha irgendwelche Anzeichen gesehen, die dich glauben lassen, dass dieser Vorsatz dann auch tatsächlich umzusetzen ist?
Nein, man hat natürlich gar nichts gesehen. Das war eine Leistung, wie man sie auch unter seinem Vorgänger Manuel Baum mitbekommen hat, leblos und ohne Durchschlagskraft. Also ein Auftritt wie bei einem Absteiger. Das liegt jetzt nicht an Christian Groß ausdrücklich, ob er jetzt der richtige Mann ist für diese Aufgabe. Mag ich zwar bezweifeln, aber da sollte er eine faire Chance bekommen. Die Problematik beginnt damit, dass Schalke halt nicht mehr viel Gelegenheit bekommt, Chancen zu nutzen. Seit einem Jahr ohne Sieg in der Bundesliga heißt ja auch, dass der Turnaround, auch wenn er kommt, vielleicht zu stark kommt.
Und der Negativrekord könnte ja jetzt eingestellt werden am Wochenende gegen Hoffenheim. Eigentlich hat man immer gedacht, Rekord für die Ewigkeit von Tasmania Berlin.
Ich freue mich ja ehrlich gesagt darüber, weil auch die jüngeren Zuhörer dann lernen, was Tasmania eigentlich in den 60er Jahren mal bedeutet hat. Ja, man hat ja einen Geschichtsunterricht. Wer bisher Tasmania nicht kannte, kriegt jetzt wieder ins Bewusstsein reingedrückt, dass Tasmania Bundesliga-Geschichte geschrieben hat. Ja, es kann jetzt sogar sein, wird dann eingestellt. Hoffenheim ist ja selbst unter Druck und die werden mit Sicherheit nicht einfach klaglos hinnehmen, dass man Schalke retten möchte. Also im Gegenteil, das wird ein Kampf auf Biegen und Brechen werden, weil wenn Hoffenheim verliert, wird Trainer Sebastian Hoeneß auch in Schwierigkeiten kommen.
Ja, 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen bei Hoffenheim. Glaubst du denn, dass man bei Tasmania Berlin traurig wäre, wenn man diesen Rekord los wäre?
Tatsächlich haben wir uns ja bei Tasmania mal erkundigt und doch wäre man tatsächlich traurig, wenn man sagt, das gehört mit zur DNA des Vereins, dass man diesen Rekord hat. Man kennt ja die Umstände, die konnten ja gar nichts dafür. Die waren ja zwangsaufgestiegen damals, weil Hertha BSC die Lizenz verloren hat für die Bundesliga. Man wollte aber unbedingt die Hauptstadt vertreten, also damals nicht Hauptstadt vertreten haben, Berlin. Damals ja separiert vom Rest der Bundesrepublik und diese kleine Insel dort mittendrin im Osten Deutschlands wollte man in der Bundesliga vertreten wissen. Also hat man Tasmania zwangsaufgestiegen und die waren mit einer Vorbereitung von 2 Wochen gar nicht bereit für die Bundesliga, hatten ein paar Überraschungserfolge sogar am Anfang. Aber dann passierte das, was zu erwarten war, dass man durchgereicht wurde. Mhm. Das war eine ganz verrückte Idee damals von dem DFB, das mit Tasmania umzuziehen. Und es gehört aber zur Vereinsgeschichte von Tasmania dazu. Und diesen sag mal, diesen Rekord wird ihnen jetzt dann weggenommen und deswegen ist man da eher traurig, wenn Schalke jetzt das noch übertreffen sollte.
Du sagst nur 2 Wochen Vorbereitungszeit. Dänemark ist mal so Europameister geworden.
Genau, vielleicht ist das ja ein Erfolg, Erfolgsformel. Also eher wahrscheinlich nicht. In der Bundesliga war sowas damals noch möglich und in Corona-Zeiten, dass man quasi ohne Vorbereitung irgendwie spielen muss.
Und 14 Tage Vorbereitung hatte Christian Groß ja auch gar nicht mal vor dem ersten Einsatz mit Schalke gegen Hertha. Also von daher, er kommt der 14 langsam nahe. Man wird ja wahrscheinlich nicht nach diesem Wochenende dann, wenn es schon wieder schief gehen sollte, dann schon wieder die Reißleine ziehen.
Nein, das ist ja sicher nicht. Also da steht jetzt auch mehr auf dem Spiel. Jochen Schneider hat ja ziemlich deutlich auch zu Protokoll gegeben, wenn Trainer Christian Groß scheitert, ist auch er auf Schalke gescheitert. Dann wird der Sportvorstand des FC Schalke auch das Weite suchen müssen. Also das wird man gar nicht aufhalten. Insofern steht da ziemlich viel auf der Kippe und es liegt auch jetzt nicht am Trainer, sondern es liegt dann doch am Kader, an der Einstellung, an der Planung und an den gegebenen Hausaufgaben. Also dieser Verein ist einfach nicht in Ordnung, der ist nicht gut aufgestellt, das geht von ganz oben bis zu ganz unten bis zur Mannschaft und das spürt man auch.
An der Aufstellung kann sich jetzt ein bisschen was ändern, weil ein neuer alter Bekannter zu Schalke dazugestoßen ist. Sead Kolasinac ist zurück vor knapp 3,5 Jahren, da hatte er Schalke in Richtung Arsenal verlassen. Jetzt ist er wieder da, warum er wieder zurück ist und mit welchem Ziel, das hat er dem Schalker Vereins-TV erzählt.
Weil das für mich eine Herzensangelegenheit war, ganz klar. Der Klassenerhalt ist ganz klar das Ziel. Das schaffen wir alle nur gemeinsam. Die ganze Mannschaft muss da natürlich auch zusammenhalten, zusammenstehen. Wir brauchen die Fans, wir brauchen den ganzen Verein, den Aufsichtsrat, egal, alle, die da mit an Bord sitzen, die sind jetzt gefragt und wir Spieler natürlich auch, ganz klar. Und nur gemeinsam können wir das schaffen.
Auf dieses Gemeinsam kommen wir gleich nochmal. Bleiben wir nochmal vorher bei Kolasinac selber. Ist er ein Puzzlestück, was unbedingt nötig ist, damit Schalke ja den Turnaround schafft? Wie siehst du seine Rolle?
Definitiv. Also ich glaube, dass es sogar ein wichtiger Baustein ist. Man merkt es schon an den Worten. Ja, da sind jetzt viele Phrasen dabei, was man halt so sagt, wenn man zu einem neuen Verein kommt. Aber wie er das sagt, wenn er sagt, es ist eine Herzensangelegenheit, dann glaube ich ihm das sofort zu 100%. Wenn du bei Arsenal spielst, musst du dir Schalke nicht antun. Das tust du nur, weil du Spielpraxis brauchst und du gehst zu einem Verein, den du kennst, den du magst, den du retten willst. Aber er weiß doch auch ganz genau, dass das jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, was er auf Schalke erleben wird. Also, wenn er da hingeht und das machen möchte, dann wirklich, weil er das auch so will. Und das ist etwas, das der Schalke braucht. Also, wenn ich mir die Auftritte der Mannschaft angucke, dann ist das wie eine Söldnertruppe. Die leisten ihr Pflichtprogramm ab, aber nichts darüber hinaus. Und so spielen sie eben auch. Die liefern nicht 120%, wie man im Fußball so schön sagt. Bei Kolasinac geht es ja nicht darum, dass er jetzt ganz viele Tore schießt. Das kann er als Linksverteidiger eher nicht und ist auch nicht für bekannt, besonders torgefährlich zu sein. Aber was er reinbringt, ist Herzblut, Leidenschaft und also mal ein Aufbegehren gegen diese Situation. Das nehme ich ihm zu 100% ab. Da geht Schalke jetzt an die Grundtugenden, die man immer einfordert von einer Mannschaft, die im Abstiegskampf steht, dass man eben sich reinhängt. Ich bin mir total im Klaren, dass das Plattitüden sind, aber genau das ist ja, was Schalke gefehlt hat. Diese Leidenschaft auf dem Platz, dieses sich reinhängen, nur zu registrieren, dass man wieder keine Chance hat, das Spiel zu seinen eigenen Gunsten zu entscheiden, ist ja zu wenig. Da wird er definitiv in der Mentalität weil er auch die Vorgeschichte nicht hat von einem Jahr ohne Sieg, wird er in der Mentalität etwas einbringen, was andere hoffentlich mitreißt. Aber es ist nur ein Puzzlestück. Weitere sollen folgen, wenn man eben das Geld dazu hat.
Geld ist das andere Stichwort und da sind wir wieder bei dem Gemeinsamen. Er hat es ja gesagt, alle müssen zusammenstehen, alle, aber offenbar nicht Clemens Tönnies. Also der Ex-Aufsichtsrat, der hatte ja versprochen, dass er für frisches Geld sorgen würde für die klammen Kassen, aber nur dann, wenn der Aufsichtsrat dem dann auch geschlossen zustimmt, das auch wirklich will. Es passierte aber offenbar nicht. 2 Mitglieder sollen dagegen gestimmt haben, dass Tönnies wieder mit seinem Geld in den Verein kommt. Ist das die richtige Entscheidung, nach allem, was auch mit Tönnies und um Tönnies herum vorgefallen war, ihm jetzt nicht wieder durch die Hintertür zu ermöglichen, in Verein an, ja, doch auch eine Stelle zu kommen, wo Mitsprache von ihm dann auch nicht nur gefordert wird, sondern eben er sich die auch selber diese Stelle dieses Recht dann auch nimmt.
Als ich die Nachricht erfahren habe, habe ich mich unglaublich geärgert darüber. Das ist ungefähr so, du bist dabei im Fluss zu ertrinken und dann kommt jemand vorbei und hilft dir und reicht dir die Hand, um dich aus dem Wasser zu ziehen, und du sagst, nee, dich mag ich nicht, lieber ertrinke ich. Ja, das ist eine solche Unverschämtheit, was diese zwei Aufsichtsratmitglieder entschieden haben, weil es eine ganz klare Absprache gab, wie das Geld in den Verein kommen sollte. Und das Geld sollte ja über eine Auswertung eines Sponsorenvertrags kommen. Das heißt, es gibt eine Leistung und eine Gegenleistung. In dem Fall um Bob Lünder Würstchen, wie ich das in der WAZ gelesen habe. Die sind jetzt schon Sponsor, und wenn er das ausgeweitet hätte, vielleicht auf Jahre hinaus, also in der Langfristigkeit investiert, miteinander Geschäfte zu machen, und dann ist auch genau definiert, welche Werbefläche man dafür bekommt und wie oft es eingeblendet wird, und dann wäre Geld in den Verein gekommen, mit dem man jetzt hätte sofort arbeiten können. Ich finde, das ist ein total smarter Vorschlag, weil auch das Verhältnis zueinander für den, der hinter Birken steht, nämlich Clemens Tönnies als ehemaliger Aufsichtsratschef zwar, aber auch eben auch als Fleischfabrikant, welche Rolle er da spielen soll. Wenn das jetzt abgelehnt wird, dann kann das ja nur aus ideologischen Gründen sein, ja, weil man mit Tönnies eben nicht mehr so einverstanden ist. Und das ist eigentlich die Unverschämtheit. Es ist ja nicht so, dass Tönnies alles falsch gemacht hat. Er hat ja für den Verein auch eine Menge richtig gemacht. Er hat Schalke nach vorangetrieben, hat auch schon mal finanziell geholfen, als es schon mal so schlecht war, war als Großsponsor mit dabei, war ein Nukleus für viele Leute aus der Bundesliga, um Schalke wichtig zu machen, führte übrigens auch dazu, dass sein Finanzchef auch stellvertretender Präsident der Deutschen Fußballliga geworden ist, Peter Peters, und damit Stellvertreter des Deutschen Fußballbundes. Also er hat Schalke 04 auf eine nationale Ebene gehoben. Jetzt kann man doch nicht so tun, als würde er die Krätze reinbringen und als würde man ihn nicht mehr kennen. Das hat ja schon sozialistische Züge, dass man ihn am besten noch von allen Fotos aus der Vergangenheit entfernen möchte. Und ich verstehe, dass man sich emanzipieren möchte. Ich verstehe, dass man ihm keine übergewichtige Rolle mehr in den Gremien geben will. Alles kapiert, aber so zu tun, als hätte er nichts Großes auch für den Verein geleistet und ihr jetzt zur Persona non grata erklärt wird, das ist für mich zu ideologisch argumentiert. Sondern man macht ein klares Agreement, hier ist Geld, unsere Leistung, da ist die Gegenleistung, und dann ist man an der Stelle doch, ehrlich gesagt, auf einem guten und belastbaren und erklärbaren Nenner. Und deswegen verstehe ich diese Frage überhaupt nicht. Ich glaube, die zwei, die dagegen gestimmt haben, die würden den Verein lieber in der zweiten Liga sehen als in der ersten Liga. So erscheint mir das, weil das ist, ehrlich gesagt, unterm Strich eine absolute Unverschämtheit, so zu argumentieren, wie die argumentiert haben. Und dann nicht in der Öffentlichkeit da mal die Dinge zu erklären, ist etwas, das ist mir unerklärlich.
Jetzt sehen das aber einige in der Branche auch durchaus anders. Also Journalistenkollegen zum einen, aber auch Frank Rost hat es bei euch bei Sport1 dann auch ein bisschen anders gesehen. Er hat gesagt, also das ist endlich mal Konsequenz, die Schalker Führung da zeigt. Das ist eine Konsequenz, die man sich lange schon mal gewünscht hätte auf anderen Bereichen oder in anderen Bereichen dann auch, vor allen Dingen natürlich auch in sportlicher Hinsicht.
Absolut. Er kann ja diese Meinung haben. Ich kann ja auch meine Meinung vertreten, aber diese Konsequenz kann in die zweite Liga führen. Dann muss man mit dieser Konsequenz auch leben. Wenn man sagt, ja, man will den Neuanfang, ja, dann fragt nach beim Hamburger SV, was das bedeutet. Das bedeutet vielleicht auch, dass man 3 Jahre zweite Liga spielt. Wenn das der Schalke Anhang haben möchte, der Aufsichtsrat, der dagegen gestimmt hat, okay, dann lebst du mit den Konsequenzen, dann darfst du dich in Zukunft auch Totengräber des Vereins.
Und aus deiner Sicht diese Konsequenz nur abwendbar, wenn tatsächlich Geld eben noch reinkommt, aus sich nichts mehr zu machen?
Naja, man sieht doch an der Mannschaft, was man da etwas tun muss. Die Mannschaft ist zu schlecht, das sind zu schlechte Spieler, die Mannschaft ist tot. Also brauchst du neue Reizpunkte, und die musst du halt kaufen und oder ausleihen, und dafür brauchst du ganz einfach Geld. So profan sind die Dinge manchmal. Das wird ein Trainer nicht durch Handauflegen bewirken können. Er muss, ist auch ein Puzzlestück dafür, dass der Trainer weiß, was er da tut. Manuel Baum wusste es nicht. Dazu gehört auch, dass der Verein aus einem Guss sich gegen den drohenden Abstieg dann stemmt. Das tut der Verein nicht. Und dazu gehört eine Mannschaft, die die Qualität hat und die Mentalität hat, Abstiegskampf anzunehmen und Punkt pro Punkt zu sammeln, um unten aus dem Keller rauszukommen. Das tut sie momentan auch nicht. Also brauchst du doch eine Disruption, da brauchst du eine Veränderung. Ja, da kannst du nicht sagen, aber vor 2 Jahren war Tönnies ja schon doof. Ja, das mag sein, aber das ist doch jetzt das Problem. Mhm. Und wenn du sagst, nein, ich bin konsequent, ideologisch will ich den Typen nicht mehr hier drin haben, wunderbar, dann hol uns bitte frisches Geld, dann hol uns bitte anderes Geld, dann mach das doch bitte auch. Frank Rost hat leicht zu reden, ich verstehe seinen Standpunkt total, die haben sich emanzipiert. Das ist vielleicht gerade der falsche Zeitpunkt.
Du bist ja jetzt auch ein großer Tipper vor dem Herrn. Im Sport1-Tippspiel bist du ja auf Champions-League-Kurs, kann man das sagen?
Mhm. Ich bin mehr olympisch unterwegs, dabei sein ist alles.
Oh, das ist auch eine schöne Vorgabe. Aber da kannst du doch trotzdem mal tippen, Schalke gegen Hoffenheim.
Schalke gegen Hoffenheim. Also ich glaube, dass es ein ruhmreiches Unentschieden geben wird, 1-1.
Da sind wir gespannt, werden wir natürlich großartig dann feiern, wenn es denn tatsächlich so sein sollte. Wenn du recht hast, dann kriegst du noch einen, ja, ein Goodie in der nächsten Ausgabe.
Ich meine, du
auch,
machst
ich auch tippen.
Einfach fast nicht. Wie tippst du denn eigentlich?
Ich sag, die Hoffenheimer gewinnen 2-1.
Ach, da bin ich mal gespannt, wer hier mehr Ahnung hat. Das werden wir nächste Woche auflösen, oder?
Das lösen wir auf jeden Fall auf. Das kannst du gerne auch nochmal gegen mich verwenden, genauso wie ich das natürlich gegen dich verwende, wenn du nicht recht haben solltest.
Du musst dir nur meine Tipps bei Tippspiel über Schritt 1 gucken und du kannst alles gegen mich verwenden. Ja. Da bin ich auf ziemlich schwachem Fuß bei der Argumentation.
Ich bin im Tippen genauso schlecht, also vielleicht sogar noch schlechter, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es sagen ja viele auch, wer wirklich Ahnung hat vom Fußball, der kann nicht richtig tippen.
Ich habe das Gefühl manchmal, dass ich bis zur 70. Minute der Tippkönig Deutschlands bin und dann in den letzten 20 Minuten kippt alles weg, was ich mir ausgedacht habe.
Ja, die Nachspielzeit manchmal. Bei einigen Vereinen ist das durchaus für Tipps durchaus tödlich. Lass uns mal, wenn wir Schalke abgehakt haben, mal über Dortmund sprechen. Da müssen wir ja auch dann mal konstatieren, aktuell 4. Platz in der Tabelle. Da gab es jetzt einen Sieg nach Jahresbeginn gegen den VfL Wolfsburg, ein 2-0. Davor aber die 1-2 Niederlage gegen Union Berlin und insgesamt natürlich mit der Entlassung des Trainers Favre und dem Übergang zum Trainer Terzic auch einige negative Momente in der Dortmunder Saison bisher. Und Sebastian Kehl, der ist natürlich nicht zufrieden mit dem, was seine Dortmunder bisher abgeleistet haben. Und er sagt auch, die Mannschaft sicher auch nicht. Wir hören mal rein.
Ich glaube, die Ansprüche auch innerhalb der Mannschaft sind deutlich höher und jeder weiß auch, dass wir mehr tun müssen. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass sich jeder auf das besinnt, dass jeder versucht, im Training Gas zu geben, dass wir eine neue Leistungskultur kreieren, auch auf dem Platz.
Ja, was heißt denn Leistungskultur? Wie würdest du das bei ihm interpretieren?
Also bei mir gehen alle Alarmsignale an, wenn ein Offizieller an die neue Leistungskultur appellieren muss. Also das sollte bei einem Verein, der den Anspruch hat, der zweitbeste in Deutschland zu sein, eine Selbstverständlichkeit sein. Man hat hochbezahlte Spieler, Julian Brandt, mit großem Trara gekommen, auch von mir gefeiert, und der liefert einfach nicht ab. Wenn aber öffentlich sozusagen ein Appell losgelassen werden muss, damit die Spieler das leisten, wofür sie bezahlt werden, dann liegt einiges im Argen. Das ist jetzt sind jetzt die Nachwehen aus der Favre-Zeit, der viel Routine und Gleichklang da in das System gebracht hat und keine Höhepunkte kreiert hat und die Leute nicht entzündet hat. Ja, das ist ja mit Leistungsgesellschaft gemeint, dass man Leute entzündet, dass sie mehr tun, als ihren Routinejob zu erledigen. Das sollte aber eigentlich bei so einer hochbezahlten Truppe eine Selbstverständlichkeit sein. Also irgendwas schlummert da drin, Kehl erkennt das, er war Kapitän der Mannschaft, ist nah dran an der Mannschaft, der weiß, wie offenbar 0-15 doch vorherrscht, sonst würde er das nicht tun. Aber eigentlich, und das ist ja die Grundaussage von mir, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass es ein Leistungsprinzip ist, ne? Man ist im Leistungssport und die Spieler bitten muss, oh bitte, tu ein bisschen mehr, damit wir ein bisschen erfolgreicher sind. Ja, aber da ist natürlich eine große Nervosität bei Borussia Dortmund. Ja. Platz 4 heißt, ja, mit Ach und Krach ist man noch auf dem Champions-League-Platz, man hat aber keine Garantie, dass es am Ende der Saison sein wird. Und Aki Watzke hat im Interview beim Kicker ausdrücklich nochmal gesagt, dass eine Pflicht besteht, schon vor Corona in die Champions League zu kommen, damit man mit dem Geld, das dort ausgeschüttet wird, auch die Spieler bezahlen kann. Also der Millionenverlust, den Dortmund hat, kann man nur kompensieren, wenn man auch in der kommenden Saison Champions League spielt. Und deswegen ist da eine Grundnervosität, dass man nicht von anderen Vereinen, ich denke da vor allem an Wolfsburg, Leverkusen, dann verdrängt wird aus den Champions League. Das würde Borussia Dortmund sehr, sehr gut tun.
Damit man natürlich das Geld hat, um diese Leistungskultur dann auch aufrecht zu erhalten. Ja, aber im Prinzip ist es doch das, was man im Dortmund in den letzten Monaten immer wieder weit von sich gewiesen hat, dass man Mentalitätsprobleme auch hat. Da gab es ja große Diskussionen, da wurden ja auch Journalistenkollegen sehr für angegangen, dass sie diese Frage überhaupt mal gestellt haben. So witzig, dass es jetzt ein Verantwortlicher gleich sagt.
Ehrlich gesagt, ja. Aber die tun dann immer so, oder einige bei Borussia Dortmund, als hätten dann die Beobachter der Szene in Dortmund keine Ahnung. Natürlich hat das doch jeder beobachtet, wie der Schlendrian reinkam, wie der Friseurtermin plötzlich wichtiger wurde als das Heimspiel gegen Hoffenheim oder so. So, und jetzt kommt die Wahrheit ans Tageslicht und jetzt wird sie quasi auch öffentlich gemacht, dass vieles, was an Kritik geäußert worden ist, doch berechtigt war. Und jetzt will man den Schalter umlegen, das hätte man schon viel früher machen können. Ja, aber man macht sich da in Dortmund manchmal auch das Leben zu schön. Ich nehme mal nur ein kleines Beispiel. Ja, man erinnert daran, dass Marco Reus vor 10 Jahren von Gladbach zu Borussia Dortmund gewechselt ist und versieht dieses Posting in den Social-Media-Kanälen mit und der Rest ist Geschichte. Ja, was hat denn schon der Herr Reus denn in den 10 Jahren geleistet? Unterm Strich steht drin, keine deutsche Meisterschaft, ein DFB-Pokalsieg, ja, und regelmäßig in der Champions League, so regelmäßig, wie er verletzt gewesen ist. Aber es wird als geschichtsträchtig, weil er 10 Jahre da war, dann gefeiert. Also an der Stelle merkt man ja schon, dass nicht Leistung als Kriterium im Mittelpunkt ist, sondern er ist da gewesen. Also da sollte Borussia Dortmund mal auf die eigenen Sachen gucken, auf die eigenen Veröffentlichungen gucken, ob da das Leistungsprinzip wirklich dann nicht nur genannt, sondern auch gelebt wird. Herr Reus hat in den 10 Jahren jetzt nichts Großartiges geleistet, also doch Gutes geleistet, um das gar nicht in Abrede zu stellen, aber großartig heißt ja, als Kapitän oder Leitfigur oder wie auch immer eine Mannschaft zu Meisterschaften und Triumphen zu führen. Und da hat es halt zu einem DFB-Pokalsieg gereicht. Ist das viel? Nein. Ist es okay? Vielleicht. Aber man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass es eine historische Leistung war, dass Marco Reus da gewesen ist.
Siehst du in ihm den Leitwolf aktuell in der Mannschaft, beziehungsweise zusammen mit Mats Hummels den Leitwolf, oder würdest du sagen, eigentlich eher Hummels als Reus?
Marco Reus taugt ja jetzt erstmal nicht als Leitwolf, wenn man sich ihn genauer anguckt, weil dafür ist er zu oft, fehlt er zu oft und ist er zu selten wirklich im Mittelpunkt des Geschehens. Was man ihm zugute halten muss, er macht sehr, sehr oft das 1:0 in seiner Laufbahn. Das heißt, er bringt die Mannschaft auf die richtige Straße. In Ordnung, ja. Aber verglichen mit einem Robert Lewandowski ist das ja allenfalls eine Fußnote der Sportgeschichte. Mhm. So. Mats Hummels ist ja schon längst über den Zenit seiner Karriere hinaus. Er hat, weil er Weltmeister war und bei Bayern große Erfolge hatte und so lange auch eine enge Verbundenheit mit Borussia Dortmund hat, ein gewichtiges Wort. Aber er ist ja auch schon auf der letzten Geraden seiner Laufbahn. So. Insofern taugt es auch noch bestimmt. So. Und dann guckt man sich mal weiter in der Mannschaft an. Ja. Axel Witsel. Leistungsmäßig auch völlig von der Bildfläche verschwunden, dass man, also, ne, ist schon lange her, dass man sagt, ein überragendes Spiel von ihm. Und dann ist man alle bei den Vollstreckern, wie zum Beispiel Erling Haaland, dass er viele Tore schießt. Aber er ist ja nun auch nicht gerade im Teenageralter entschlüpft dann sofort ein der Leistungsträger schon, aber kein Wortführer jetzt in dem Sinne, weil da müsste man mehr als 5 Wörter am Tag sagen. So, insofern hat wahrscheinlich diese Mannschaft ein Führungsproblem. Eigentlich ist es Emre Can, hat aber jetzt auch ein paar Fehlerchen gemacht in letzter Zeit. Ja, und so kommt man dann von einem Problemfeld zum nächsten, warum es in dieser Mannschaft nicht in Ordnung ist. Das wäre eigentlich eine Aufgabe von Lucien Favre gewesen. Man hat zu lange an ihm festgehalten, bis man eingesehen hat, dass das keine Zukunft hat. Das Ganze will man jetzt wieder in Ordnung bringen. Deswegen, jetzt kommen wir wieder zurück am Anfang unseres Gesprächs zu Borussia Dortmund. Kehl hat das erkannt und will da jetzt gegensteuern und will jetzt quasi den Neuanfang ausrufen. Ich finde, so drastisch muss man gar nicht gehen. Man sammelt ja immer noch Punkte und die Mannschaft hat ja das Zeug, auch unter die ersten 4 zu kommen. Aber tatsächlich, und das hast du angesprochen, das Führungsproblem muss noch gelöst werden bei Borussia Dortmund. Da sehe ich noch nicht die Lösung in Reus und Hummels.
Hummels hat auf jeden Fall vom Kicker den Beinamen Außenminister gekriegt. In der aktuellen Ausgabe wurde gesagt, also der wirkt nach außen, geht ja auch vor die Mikros und demoliert ja auch gerne mal eine Bande vor Frust, wenn es dann eben mal nicht läuft. Hat aber in der letzten Woche auch was gesagt, was man in Dortmund vielleicht nicht so gerne wahrnimmt, zumindest unter den Fans nicht. Der hat nämlich das Projekt, wie viele sagen, RB Leipzig gelobt. Kostet ihn das Kredit bei den Dortmunder Fans?
Keine Ahnung, es kann ja auch wurscht sein. Was die Leute sich immer gerne wünschen und wie die Realität auf dem Fußballplatz aussieht, kann ja schon mal unterschiedlich sein. Was Tatsache ist, wenn ich mir jetzt beide Mannschaften angucke und müsste entscheiden, welche ist besser in Ordnung, welche ist hungriger, dann würde ich zur Stunde ganz klar sagen, RB Leipzig. RB Leipzig spielt eigentlich das, was man von Borussia Dortmund erwartet, wie eigentlich auch die Investitionen bei Borussia Dortmund gewesen sind. So, insofern hat Hummels zu 100% recht, was er sagt. über RB Leipzig, dass dort eigentlich der attraktive Fußball spielt.
Und Leipzig steht ja auch 6 Punkte, stand jetzt in der Tabelle vor Borussia Dortmund. Das kann sich am Wochenende dann ja im Worst Case für Borussia Dortmund sogar auf 9 Punkte ausbauen, wenn die Leipziger ihre aktuelle Favoritenstellung dann auch tatsächlich auf dem Platz ummünzen.
Naja, RB Leipzig ist auch anfällig für Ausrutscher oder Leistungsdellen, weil vielleicht auch Julian Nagelsmann überpaced hat, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber so war es in der Vergangenheit, dass es dann auch so weiterhin so oder wieder passieren wird. Aber RB Leipzig ist jetzt auch kein Selbstläufer. Sie haben eine gute Phase, sie sind hungrig, sie werden auch immer besser, aber auch da gilt, sie sind nicht vor länger dauernden Dellen geschützt. Mhm. Da ist ja Bayern München ganz anders. Wenn da eine Delle kommt, gehen sofort alle Alarmzeichen an und alle sind wieder hochgradig motiviert, das auszumerzen. Diese Mechanismen haben weder Borussia Dortmund noch RB Leipzig. Aber RB Leipzig ist in besserer Form als Borussia Dortmund.
Und vor allen Dingen sehr heimstark mit 6 Siegen und 1 Remis. Bestes Heimteam aktuell der Liga und die letzte Niederlage im eigenen Stadion. Weißt du noch gegen wen?
Sag's mir.
Borussia Dortmund. Juni 2020.
Was du alles weißt, du hast ja deine Hausaufgaben.
Natürlich, ich bereite, ja, ich. Du hattest mir doch in der letzten Ausgabe vor Weihnachten gesagt, ich soll mal ein bisschen in mich gehen. Ich habe mir vorgenommen, das habe ich mir zu Herzen genommen. Auf der Auslaufrille unseres Podcasts hast du das gesagt, dann habe ich gesagt, so, jetzt bereite ich mich aber auch sowas von vor.
Man merkt, du bist doch etwas älter.
Ja, ich bin ein Vinylliebhaber. Ich habe alle unsere Podcasts auf Platte.
Ja. Du hast sie alle aufgehoben, ne? Hast im Regal.
Natürlich. Schön fein säuberlich. Ich habe extra angebaut dafür.
Schleife drauf und alles gut.
Nee, aber gegen Borussia Dortmund. Vielleicht schließt sich ja ein Kreis. Ich glaube, es geht unentschieden aus. 2-2. Was sagst du?
Nee, Dortmund gewinnt.
Dortmund gewinnt. Okay, und verkürzt dann den Rückstand auf RB Leipzig und auch auf Bayern München. Das ist natürlich die große Frage. Bayern München macht den Anfang, nämlich bei Borussia Mönchengladbach am Freitag. Und jetzt stellt sich natürlich ketzerisch so ein bisschen die Frage, mit welchem Rückstand startet Bayern denn jetzt in die Partie?
Ja, das ist echt merkwürdig, ne, dass sie immer das 0-1 kassieren und das wieder auswerfen. Aber man hat das ja gesehen, was in dieser Mannschaft steckt, als tatsächlich die Mainzer meinten, sie könnten bei München mal eine Halbzeit gleich ärgern, dann haben sie das dann doppelt und dreifach fast in der zweiten Halbzeit wieder zurückbekommen. Also offensichtlich hat Bayern schon Tribut gezahlt für diese anstrengende Saison, folgendes Jahr oder für das anstrengende Jahr. Die gehen auf letzter Rille, tatsächlich, um in deinem Bild zu bleiben. Es ist schon Kräfteverschleiß da. Ich habe keine Ahnung, wie die das jetzt noch ein halbes Jahr durchhalten wollen. Also da ziehe ich wirklich den imaginären Hut vor, wie die sich dann immer motivieren, sowas dann abzurufen. Wahrscheinlich ist es so, vielleicht muss man sie ärgern mit einem 0-1 und dann mobilisieren die alle Kräfte, die noch im Körper sind. Aber ewig kann es auch nicht gut gehen.
Aber dazu müsste Borussia Mönchengladbach ja treffen, wenn man das Spiel gegen Bielefeld sich nochmal vor Augen führt. Da waren sie ja eher so, ja, Rubrik Chancentod. 24 Torschüsse, ein Tor.
Ja, aber erstmal im Fußball gilt, du brauchst erstmal die Chancen, damit du ein Tor machen kannst. Ich habe das Spiel vom FC Liverpool in Southampton gesehen. Viel Ballbesitz, keine Chancen. Dann hast du auch kommst du erst gar nicht in die Versuchung, auch ein Tor zu erzielen. Gladbach hat immerhin diese Torchancen, haben nur das Pech tatsächlich der Ineffizienz. Und das geht aber nicht immer so weiter. Also solange sie Torchancen machen, ist alles gut in der Mannschaft. Und dann werden auch mal so 2-3 Tore fallen im Spiel.
Sind wir gespannt, wie es ausgeht. Ich glaube trotzdem, dass die Bayern gewinnen. Zu den Tipps kommen wir gleich noch. Eine Frage habe ich natürlich noch zu den Bayern. Sind die vielleicht personell dann doch, weil du sagst, es sind auf der Auslaufrille und es sind ja auch sehr augenfällige Probleme auf dem Feld, dann vielleicht doch personell und qualitativ personell zu dünn besetzt, also im Mittelfeld und auf Außen? Denn wenn Kimmich im Mittelfeld spielt, dann fehlt er auf rechts. Spielt er rechts, fehlt er im Mittelfeld.
Ich finde das ja ungerecht, was mit dem Benjamin Pavard passiert. Wenn er mal einen Durchhänger hat, ist das total nachvollziehbar. Ist ein guter Junge auf der rechten Seite. Natürlich nicht vielleicht in seine Paradeposition, weil er eher aus der Innenverteidigung kommt. Aber immerhin ist er als rechter Verteidiger auch Weltmeister geworden. Kimmich auf der rechten Seite ist verschleudert. Der ist viel wertvoller. Und das hat man gesehen, dass er verletzt war im zentralen Mittelfeld. Ja, so, ich glaube, dass die erste Startelf eigentlich ihresgleichen sucht in Deutschland. Da gibt es vielleicht in Europa, da gibt es nichts Besseres, aber in der Tat hat man gerade ein bisschen Probleme bei der Einwechslung, da nochmal neue Qualität reinzuwerfen und neue Akzente zu setzen. Da hat man einen gewissen Aderlass gehabt. Karl-Heinz Rummenigge hat bei uns im Doppelpass eindeutig gesagt, dass man im Winter nicht dazu kaufen wird. Ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem den Markt sondiert und vielleicht den einen oder anderen, wenn die Gelegenheit günstig ist, dann auch holt. Dann wird man seine eigenen Worte auch mal fressen müssen. Solange da keine größeren und längeren Verletzungen passieren, so wie mit Kimmich im abgelaufenen Jahr, kommt die Mannschaft gut über die Runden. Aber Hansi Flick weiß natürlich auch, dass so Abgänge wie Thiago nicht richtig kompensiert worden sind. Man hat zwar Sané geholt, aber der hat erstens eine andere Position und zweitens auch noch Anpassungsprobleme. Also ich denke mal, man wird auch froh sein, wenn die Saison vorbei ist, dass man sich nochmal neu aufstellen kann.
Dann sind wir gespannt, wie Hansi Flick dann gegen Gladbach erstmal aufstellen wird und wie es natürlich am Ende ausgeht. Ich lege nochmal vor, die Bayern gewinnen 3-2.
Puh, ich gucke mal dann entschieden in dem Fall.
Okay. Dann sind wir gespannt und sind natürlich auch auf den Sonntag gespannt. Doppelpass, 11 Uhr. Wer kommt? Worum geht's?
Ich traue mich ja gar nicht, das zu sagen. Ich hatte letztes Mal jedes Mal Pech, wenn ich dir gesagt habe, aber Friedi Bobic ist geplant.
Okay, er hat ja schon einmal abgesagt. Das kann ja eigentlich nicht zweimal passieren.
Er musste absagen, weil ja ein Covid-Fall im Vorstand passiert ist und er deswegen in Quarantäne zu sein hatte. Und Emil Forsberg wird zu Gast sein.
Da drücken wir die Daumen, dass die beiden Gäste dann auch tatsächlich kommen und ja, dass es schöne 2,5 Stunden werden im Sport.
Aber wenn das jetzt wieder schief gehen sollte, ja, dann bist erstens du schuld und zweitens mal wieder eine Ansage.
Ich nehme das auf meine Kappe, dürft ihr dann gerne im Doppelpass verkünden. Zum Buhmann der Nation möchte ich auch mal werden.
So sieht's aus.
Und wir hören uns dann natürlich am nächsten Donnerstag zum nächsten Feverpitch-Podcast wieder. Ansonsten für euch natürlich noch der Hinweis, eifrig den Podcast zu abonnieren. Das sollte ein fester Vorsatz für euch in diesem Jahr sein. Und natürlich den Feverpitch-Newsletter unter newsletter.pitgottschalk.de abonnieren. Aber die meisten von euch haben ihn ja bestimmt schon abonniert. Trotzdem weitersagen, sollen ja noch ein paar mehr Abonnenten draufkommen. Hast du deinen Kaffee eigentlich ausgekriegt?
Zur Hälfte habe ich jetzt und jetzt bin ich auch hochmotiviert, dir mein Geschenk für 2021 zu machen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich lade dich hiermit offiziell an, dass du einmal bei uns in der Runde beim Fan-Talk sitzen wirst.
Oh, das mache ich doch sehr gerne.
Ja, da sitzt du mal in der Runde. Das ist ja im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Immer dann, wenn die Champions League spielt, schauen wir zusammen Fußball und reden drüber und senden das live im Fernsehen. Das hat eine echt große Zuschauerschaft und treue Gemeinde. Und damit bist du jetzt herzlich eingeladen, in der Rückrunde im Fan-Talk teilzunehmen.
Da komme ich sehr gerne vorbei nach Dortmund. Aber noch gerne spreche ich natürlich mit dir jede Woche donnerstags hier im Podcast. Pitt, vielen Dank.
Du hast ja auch redlich verdient, damit was Schönes zu erleben.
Danke dir.